Möchte ich auch alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Weihnachtsgottesdienst. Es ist schön, dass wir Weihnachten feiern dürfen. Es tut mir leid, dass ich heute gesundheitlich ein bisschen angeschlagen bin und sozusagen ein bisschen auf Distanz gehe. Wer das Risiko auf sich nehmen möchte, kein Problem, aber ich möchte euch nicht anstecken oder und so weiter und so fort. Ist natürlich sehr schade, denn für mich ist die Zeit nach der Predigt, die Zeit der Gemeinschaft, vielen Dank, die Zeit der Gemeinschaft, die wir miteinander haben, genauso wichtig wie die Predigt. Es ist so wichtig, dass wir dann, wenn das Wort Gottes verkündigt wird, austauschen miteinander darüber, was das Wort Gottes, was die Predigt uns vermitteln wollte. Heute geht es natürlich um Weihnachten. Wir sind heute gestern Abend und heute Morgen am Höhepunkt der Weihnachtszeit angelangt, und ich bin immer wieder beeindruckt von der Faszination, die Weihnachten auch in unseren Tagen immer noch verursacht, auslöst. Eine Zeit, eine Kultur, die sich zunehmend vom Christentum abwendet, liebt es, Weihnachten zu feiern. Warum? Gut. Es gibt ein paar Gründe, höchste Umsätze im Jahr und so weiter, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Aber es ist eine tiefe Sehnsucht in uns Menschen da, diese Sehnsucht, zusammenzukommen, Frieden zu haben, Licht in der Finsternis zu haben. Und diese tiefe Sehnsucht ist wahrscheinlich einer der großen Gründe, warum diese Weihnachtszeit so eine Faszination ausstrahlt. Das ist übrigens nicht nur in der heutigen Zeit so. Viel stärker war es noch in früheren Zeiten. Das Brauchtum in unseren Ländern ist voll mit Weihnachtsbräuchen. Und ich habe mir erlaubt, heute ein Beispiel aus unserer Heimat mitzubringen, nämlich aus einem Teil in Österreich, aus dem Salzkammergut. Das ist die Region, wo schon über Jahrtausende Salz abgebaut wurde und in der Kaiser von Österreich immer seine Sommer verbracht hat. Das ist eine Region mit sehr starkem, großem Brauchtum, und ich habe euch mitgebracht ein Detail einer Weihnachtskrippe aus dem Salzkammergut. Es ist eine Ebenseer Landschaftskrippe, und wir werden dann sehen, welche Dimensionen diese Krippe hat. Aber wir hier schon sehen wir ganz viele Details, Tiere, Menschen, Figuren, Landschaft, die hier künstlerisch fein und mit großem Aufwand dargestellt wird. Das ist der Mittelpunkt der ganzen Krippe, selbstverständlich Josef, Maria, das Jesuskind, und über ihnen ein Engel, der die Aussage über sich hat: Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe. Das ist ein kleiner Teil aus dem Weihnachtsevangelium, das der Engelchor gesungen hat, nachdem die Hirten am Feld also waren und dieses wunderbare Ereignis der Geburt des Retters, des Messias besungen haben. Gloria in excelsis Deo. Auf das kommen wir dann noch zurück. Hier sehen wir nun die ganze Dimension dieser Krippe. Ein ganzes Zimmer nimmt diese Krippe ein, und es ist so, dass jedes Jahr in der Weihnachtszeit ein Zimmer im Haus ausgeräumt wird. Also irgendwer muss dran glauben, sein Zimmer hergeben, damit diese Weihnachtskrippe aufgebaut werden kann. Und über Wochen wird dann wirklich in Handarbeit diese Krippe aufgebaut. Die Familie kommt zusammen und in einer weihnachtlichen Vorfreude und baut diese Krippe auf. Wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir, dass diese ganze Umgebung überhaupt nichts mit dem vorderen Orient zu tun hat. Das ist eine Voralpenregion, die es eben im Salzkammergut gibt, die so ist. Wir sehen hier Bauernhäuser, die man teilweise heute noch im Dorf sehen kann. Das heißt, die Krippe wurde ganz bewusst so gebaut, dass die Weihnachtszeit in das Dorf gebracht wird und in die Zeit, in der eben die Menschen damals gelebt haben, die diese Krippenfiguren und diese Häuser gemacht haben. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Botschaft. Es ist nämlich die Botschaft, dass Weihnachten heute, hier und jetzt stattfindet. Es ist nicht nur eine historische Begebenheit, die irgendwann einmal war, sondern Weihnachten ist ein Ereignis, das sich auswirkt in unsere heutige Zeit. Und das ist wirklich schön zu beobachten in diesen Weihnachtskrippen. Und ich bin überzeugt, in der Schweiz gibt es auch sehr viel Weihnachtsbrauchtum, aber ich habe mir erlaubt, etwas aus Österreich mitzubringen. Wir wollen nun einen Vers lesen, einen eher nicht so bekannten Vers zur Weihnachtszeit, nämlich Paulus schreibt über die Geburt Jesu Christi im Galaterbrief. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz. Und diese vier Punkte wollen wir uns gemeinsam ansehen. Gott sendet seinen Sohn in der Fülle der Zeit. Dieser Sohn wird von einer Frau geboren und wird unter Gesetz geboren. Gott sendet seinen Sohn. Der Grund, warum Gott seinen Sohn sendet, ist, um uns Menschen zu retten. Das ist die Botschaft, die wir immer und immer wieder in alttestamentlichen Texten lesen, die wir in neutestamentlichen Texten lesen. Gott sendet seinen Sohn, um uns Menschen zu retten. Und das besagt gleichzeitig, dass wir Menschen uns nicht selber retten können. Ich weiß nicht, wer von euch die Geschichten des Barons Münchhausen kennt. Das sind so fantastische Erzählungen, und in einer dieser Erzählungen landet dieser Baron Münchhausen mit seinem Pferd im Sumpf. Und in weit und breit kein Mensch da. Und dann zieht er sich selber am Schopf aus dem Sumpf. Vollkommener Nonsens. Kompletter Nonsens. Das geht nicht. Das ist physikalisch unmöglich. Du brauchst einen Ankerpunkt außerhalb deiner Not, damit du gerettet werden kannst. Und so ähnlich kommt es mir oft vor, wenn wir Menschen uns selbst retten wollen. Das ist völlig unmöglich, und drum sendet Gott seinen Sohn in die Welt zur Rettung. In der Menschheitsgeschichte gab es immer wieder, ich habe es hier geschrieben, menschliche Rettungsallüren, dass Menschen sich eingebildet haben, sie können die Menschheit retten. Ich gehe jetzt gar nicht auf Details ein, aber das ist meistens in einem kompletten Chaos und Wahnsinn geendet, aber leider nicht in einer wirklichen Rettung. Nein, Gott muss sich der Sache annehmen, und bevor Jesus geboren wurde, kommt der Engel zu Josef und sagt, du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Und das hat etwas zu tun mit dem Namen Jesus. Jesus ist eingräzisiert worden oder lateinisiert worden, eingedeutscht dann worden, aber heißt ursprünglich Jehoshua. Und das heißt, Yahweh, Gott rettet. Das heißt, der Name Jesus ist Programm. Und deswegen sagt der Engel, du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. In der Fülle der Zeit hat Gott seinen Sohn gesandt. Das ist etwas, was mich sehr beeindruckt, dass die Menschheitsgeschichte, wenn man sich das so in einem Kontinuum von Anfang bis zum Ende betrachtet, Gott kann das, wir nicht, Gott kann das, dann gibt es einen Höhepunkt dieser Menschheitsgeschichte und das ist der Punkt, in dem Gott seinen Sohn gesandt hat in der Fülle der Zeit. Das Wort Zeit steht hier für den Zeitenlauf, für die Menschheitsgeschichte, für die Heilsgeschichte. Und am Höhepunkt dieser Heilsgeschichte sendet Gott seinen Sohn. Deswegen können wir die Menschheitsgeschichte unterteilen in eine Zeit vor Christus und in eine Zeit nach Christus. Und das ist ja genau das, was in unserer Zeitrechnung der Fall ist. Wir sagen 700 vor Christus oder 300 nach Christus. Und das ist sehr schön so, dass das immer noch der Fall ist, obwohl wahrscheinlich ihr auch schon beobachtet habt, dass man das mehr und mehr wegrationalisieren, nein, nicht rationalisieren, das ist nicht das richtige Wort, man will es eliminieren. Die Zeit vor Christus ist, heißt dann vor unserer Zeitrechnung und nach unserer Zeitrechnung, wie auch immer. Aber das ist nicht das, was der Vers sagt. Sondern es gibt einen Punkt, in dem Gott seinen Sohn sendet, die Zeit vorher ist vor Christus, die Zeit nachher ist nach Christus. Und es gibt wirklich viele dicke Bücher, sind vier Bücher der letzten circa 10, 15 Jahre, die erschienen sind, die sich nur damit beschäftigen, mit der Frage, wie das Christentum die Welt veränderte. Das sind lauter dicke Schinken, mehrere hundert Seiten, wo die Autoren darüber schreiben, was sich in einer Kultur, in der das Christentum präsent ist, verändert hat. Oder zum Beispiel dieses Buch, das ist deswegen so spannend, weil es von einem Inder geschrieben wird, der aus einer indischen Perspektive auf unsere Kultur schaut und betrachtet, wie die Bibel, das Buch der Mitte, die Kultur verändert hat. Es wäre spannend, mehr darüber zu sagen. Ich möchte hier das ein bisschen abkürzen, einfach aufgrund der Zeit. Aber es ist hochspannend, das zu betrachten. Und der Untertitel des Buches lautet, wie wir wurden, was wir sind. Man könnte sagen, wie die wilden Germanen oder hier in der Schweiz die wilden Alemannen zu kultivierten Mitteleuropäern wurden. So könnte man das auch ganz kurz und bündig zusammenfassen. Und es ist tatsächlich so, dass die Länder, in denen das Christentum bereits über Jahrhunderte als Kultur, das sage ich jetzt bewusst so, existiert, das sind die attraktivsten Länder auf der ganzen Welt. Das sehen wir auch in der ganzen Migrationsfrage. Europa ist eines der wichtigsten, beliebtesten Ziele, weil man hier etwas zu erwarten hat, mehr als in anderen Regionen der Welt. Auf das müssen wir uns aber, dürfen wir uns nichts einbilden. Wir sind nicht so toll, sondern das ist die Prägung des Wortes Gottes auf uns Menschen. Und ich möchte nur die 10 Gebote herausgreifen. Eine Kultur, die von den 10 Geboten geprägt ist, ist eine andere Kultur, die diese 10 Gebote nicht kennt. Nehmen wir nur das Beispiel der Menschenwürde. Das gab es in vielen Kulturen in dem Sinn nicht. Menschenwürde, dass jeder Mensch gleich viel wert ist. Ein Sklave gleich viel wert wie sein Herr. Das gab es nicht. Bei den Griechen war ein Sklave eine beseelte Maschine. Das war ein Werkzeug. Das war kein Mensch. Der hatte keine Rechte. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen. Und darum ist es schön, wenn wir daran festhalten, dass die Geburt Jesu die Fülle der Zeit war, wo Gott sich in seinem Sohn geoffenbart hat. Geboren von einer Frau. Bis jetzt habe ich betont, eben, dass es eine göttliche Rettung braucht, dass Gott seinen Sohn in die Welt senden muss, damit die Welt gerettet werden kann. Und jetzt aber lesen wir in der Heiligen Schrift, dass der Sohn Gottes von einer Frau geboren worden ist, einer ganz normalen Frau, wahrscheinlich sogar einer sehr jungen Frau, vielleicht war sie 16 Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Und die Heilige Schrift legt ganz, ganz großen Wert darauf, dass diese Geburt etwas Übernatürliches war und dass der Engel, der vorher, wie wir gelesen haben, Josef verkündigt hat zu diesem Jesus, auch zu Maria sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren werden wird, Sohn Gottes genannt werden. Und das war, nachdem Maria gefragt hat, den Engel, ja, wie soll denn das gehen? Ich habe noch mit keinem Mann Kontakt gehabt. Und dann kommt diese Aussage, dass der Heilige Geist über sie kommen wird. Und das war eben, wie gesagt, das, was der Engel auch zu Josef gesagt hat. Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist. Wird einen Sohn gebären und du sollst deinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk erretten von seinen Sünden. Die Jungfrauengeburt ist eine ganz elementare Lehre der Heiligen Schrift, dass Jesus von einer Jungfrau geboren wurde. Und damit haben wir in unserer heutigen Zeit Mühe. Wie kann das sein? Das gibt's doch nicht. Aber das war früher nicht anders. Auch früher konnte man sich nicht vorstellen, wie das klappen sollte, dass eine Jungfrau ein Kind bekommt. Und es ist sehr schade, dass wir in unserer heutigen Zeit damit solche Mühe haben, dass wir das wiederum versuchen zu eliminieren. Unser wissenschaftliches, materialistisches Weltbild lässt das nicht zu. Das ist schade. Denn es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die man nicht wissenschaftlich, materialistisch, damit meine ich nur, was man angreifen kann, zählt, erklären kann. Viele, viele Dinge gibt es, aber wir wollen das vielfach nicht wahrhaben. Und deswegen ist die Jungfrauengeburt für uns Menschen in der heutigen Zeit oft so eine Not. Aber dann sage ich, ja, die Bibel sagt noch ganz andere Dinge. Die Bibel sagt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Die Totenauferweckung, die Totenauferstehung. Auch da sagt man, ja, das muss man sich bildlich vorstellen und so weiter. Aber ich muss wirklich sagen, wenn wir die Jungfrauengeburt und die Totenauferstehung wegdiskutieren, dann können wir mit dem Christentum auch bald aufhören. Denn das Entscheidende ist, dass Gott in diese Welt eingreift. Und wenn Gott nicht in diese Welt eingreift, dann sind wir Menschen auf uns allein gestellt und das funktioniert nicht. Die Heilige Schrift betont, dass Jesus göttliche und menschliche Natur hat. Er ist geboren von einer Frau. Und wir fragen uns vielleicht, warum ist das so wichtig, dass Jesus menschliche Natur hat? Was da jetzt kommt, warum ein Mensch, genau. Ich möchte da eine kleine Geschichte erzählen aus den USA. Und zwar auf einer Farm Bei einer Farm landete ein Schwarm Wildvögel, und zwar, weil es einen plötzlichen Kälteeinbruch gab und die Vögel nicht mehr fliegen konnten, so sind sie mehr oder minder dort abgestürzt und sind dort herumgeflattert auf dieser Farm. Und auf dieser Farm war eine gläubige Frau, die aber an diesem Abend nicht da war, und eben ihr Mann, und der war Atheist, der glaubte nicht. Und er hat das beobachtet und hat sich gedacht, wenn ich diese Vögel in den Stall treibe, wo es warm ist, dann können sie überleben. Dann ist er rausgegangen und hat mit einem Besen oder irgendwas versucht, die Vögel in den Stall hinein zu bugsieren. Natürlich sind die wild auseinandergestoben, die Vögel. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich ein Vogel wäre. Dann könnte ich den Vogel sagen, wie sie gerettet werden können. Und in diesem Augenblick ist dem Menschen, also diesem Atheisten, das wie Schuppen von den Augen gefallen, und plötzlich war ihm bewusst, warum Jesus kommen musste. Weil nur er uns Gott, den Vater, offenbaren kann und Mittler sein kann zwischen uns Menschen und Gott. Denn einer ist Gott und einer ist Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch, Christus, Jesus. Das ist einer der Gründe. Es gibt noch mehr Gründe, andere Gründe, warum Jesus Mensch geworden ist. Aber das ist einer der Gründe. Er ist Mittler geworden zwischen Gott, zwischen uns Menschen und Gott. Und zuletzt geboren unter Gesetz, das ist unter dem mosaischen Gesetz geboren, wir haben schon die 10 Gebote angesprochen, und die Gesetze haben nicht nur damals eine Rolle gespielt, sie spielen auch heute eine Rolle. Nehmen wir nur das banale Beispiel der Verkehrsordnung, auf der Landstraße heißt es 80, wenn du 100 fährst, dann macht es Blitz und dann musst du viel Geld bezahlen. Dann musst du, wenn du das Gesetz übertrittst, eine Buße bezahlen oder eine Strafe bezahlen oder eine Vergeltung leisten, damit die Schuld, die durch das Übertreten des Gesetzes entstanden ist, getilgt werden kann. Damit ein Ausgleich für die Schuld geschehen kann. Damit Sühne geschehen kann. Und genau diese Dinge schwingen mit, wenn es heißt, dass Jesus unter dem Gesetz geboren wurde. Und es ist wirklich interessant, dieses Prinzip, dass es ein Gesetz gibt, eine Ordnung gibt, an die man sich halten muss, und wenn man sich nicht daran hält, entsteht eine Schuld. Dieses Prinzip gibt es weltweit. Es ist weltweit. Und gewisse Dinge kann man mit Geld bezahlen und für andere Dinge muss man ins Gefängnis oder was auch immer. Und nun ist es so, dass wir Menschen auch einem Gesetz unterliegen, nämlich dem Gesetz Gottes. Und das Gesetz oder das Wort Gottes zeigt uns den Unterschied zwischen uns Menschen und Gott. Das ist ein Riesenunterschied. Und wir werden vor Gott schuldig. Und immer wieder haben Menschen geglaubt, dass sie so gut leben können, dass sie Gott zufriedenstellen können, zum Beispiel die Pharisäer zur Zeit Jesu. Die haben das geglaubt, dass sie so gut, perfekt leben können, dass Gott sie annehmen könnte. Und Jesus hat ihnen immer wieder versucht zu erklären, das geht nicht. Und wer das unter uns nicht glaubt, dem empfehle ich, die Bergpredigt zu lesen, die uns zeigt, wie Gott uns Menschen eigentlich haben will. Dann sehen wir, da ist eine große Diskrepanz, wie ich das schon bei der Adventspredigt auch gesagt habe. Wie können wir nun eine Vergeltung für unsere Schuld erwirken? Und genau diese Frage stellt Jesus den Menschen. Was aber kann der Mensch geben als Lösegeld für seine Seele? Und Jesus beantwortet es dann im Markus-Evangelium, zwei Kapitel später selbst: Der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Seht ihr immer diesen Begriff des Geldes, des Lösegeldes, des Loskaufgeldes, um sich von einer Schuld befreien zu können? Und der Sohn Gottes ist gekommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und das weist uns auf Ostern hin. Also Jesus ist zu Weihnachten gekommen, damit Ostern geschehen kann. Das dürfen wir nicht trennen. Und in der alten Kirche war Ostern auch das größte Fest im Kirchenjahr überhaupt. Und jetzt haben wir in unserem Text das gelesen gehabt, im Predigttext: Als die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter Gesetz, damit er die loskaufte, die unter Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Und jetzt sehen wir vielleicht auch, warum das wirklich ein Weihnachtsvers ist, dieser Galater 4. Das ist ein Weihnachtsvers, weil das ist eigentlich das größte Weihnachtsgeschenk, was es gibt. Du bist frei. Die ganze Schuld, die du nicht bezahlen könntest, wurde dir erstattet. Das ist das größte Weihnachtsgeschenk, das es gibt. Ein Preis wurde bezahlt. Die Schuld ist beglichen und ich kann meinem Vater wieder in die Augen schauen. Das wissen wir ja, wie das ist. Wenn man schuldig geworden ist vor einem Menschen, kann man dem nicht in die Augen schauen. Man macht einen Bogen um den Menschen herum. Und genauso ist es auch mit Gott, dass wir einen Bogen um Gott machen. Und jetzt aber ist die Schuld bezahlt. Wir können sozusagen Gott in die Augen schauen. Wir haben Frieden mit Gott. Und wenn wir das Beispiel eines Sklaven nehmen, der losgekauft wurde, dann ist das Evangelium eine Botschaft, die noch eine Stufe höher ist, nämlich die, dass wir nicht nur losgekauft sind als Sklaven, sondern dass wir sogar Söhne Gottes geworden sind, damit wir die Sohnschaft empfangen. Wenn ein Sklave freigekauft wurde, war das schon eine Sensation. Wenn ein Sklave dann aber noch als Sohn adoptiert wurde, das gab es überhaupt nicht. Völlig unmöglich. Und genau das ist es, was das Evangelium sagt und was uns Weihnachten sagt, dass Gott seinen Sohn gesandt hat, um uns loszukaufen und uns als Söhne anzunehmen. Wir kommen zurück zur Weihnachtskrippe, wir kommen zurück zu Weihnachten, zurück zu dieser Sehnsucht, die mit Weihnachten verbunden ist. Und der Engelchor singt eben: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden, den Menschen ein Wohlgefallen. Gott wird geehrt, weil er seinen Sohn gesandt hat. Das war nicht unsere Idee, auch nicht unsere Leistung. Gott wird geehrt in Weihnachten, zu Weihnachten, in der Weihnachtsgeschichte. Und dieses Weihnachten bedeutet Friede für uns Menschen. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen frohe Weihnachten. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen etwas von der Freude vermitteln, die Weihnachten vermitteln soll. Und wir singen jetzt gemeinsam ein Lied, ein Weihnachtslied: O du Fröhliche. Wir wollen dazu aufstehen und wirklich mit voller Stimme und fröhlich singen. Und danach werde ich den Segen sprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir sind